Seit dem 2. April zittern die Märkte. Donald Trump hat seine großen Zölle angekündigt. Seitdem geht es immer wieder auf und ab. Jede Nachricht zu seinem Zollprogramm versetzt die Märkte in Angst und Schrecken oder in Euphorie. Und was ist davon zu halten, liebe Zuschauer? Das fragen sich sicher einige von Ihnen. Deshalb freut es mich sehr, heute einen Experten bei mir zu Gast zu haben, den Sie sicher auch schon kennen. Lieber Herr Speck, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Freut mich, dass Sie wieder bei uns einmal zu Gast sind.
Ihnen lieben Dank und herzlich willkommen an die Zuschauer.
Ja, Herr Speck, gehen wir doch medias in res. Sie haben ja das Buch Die größte Finanzblase aller Zeiten geschrieben. Es ist schon eine Weile her. Wenn Sie sich jetzt aktuell anschauen, was am Aktienmarkt passiert, ist das jetzt die große Blase, die zum Platzen kommt?
Wir leben in Zeiten massiver globaler Veränderungen und das hat auch Auswirkungen auf die Anlageklassen in ihrem Portfolio. Beispielsweise haben Unternehmen mit globalen Lieferketten große Probleme und das schlägt sich auch im Aktienkurs nieder. Auf der anderen Seite gewinnt Gold sehr stark an Wert. Und um Sie zu unterstützen bei Ihrer Portfolioaufteilung, hat das Team der Max Otte Fonds einen kostenfreien Service für Sie, den Vermögenscheck. Im Rahmen des Vermögenschecks nehmen sich Experten aus dem Team der Max Otte Fonds Zeit für Sie, um persönlich mit Ihnen Ihre Vermögensverteilung zu besprechen und auf Ihre finanziellen Ziele neu auszurichten. Vereinbaren Sie jetzt kostenfrei Ihren Termin. Sie finden den Link im Rahmen unseres Podcasts oder unter max-otte-fonds.de. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin für den kostenfreien Vermögenscheck. Auf gute Investments.
Die große Blase platzt global gesehen und inflationsbereinigt gesehen bereits seit 2021, weil die Blase die Anlagepreise von Aktien und Immobilien vor allen Dingen betrifft und sie begann vor über 40 Jahren. Und wenn man sich die Immobilienpreise anschaut, zum Beispiel in China oder die globalen Aktienkurse inflationsbereinigt, dann platzt die Blase bereits seit 2021. In den USA, auf die Aktien schauen ja vermutlich die meisten Zuschauer hier, ist es so, dass die Top-Bildung, wenn man so will, ja zwischen November und Februar 3 Monate sich hingezogen hat, dann kamen die Märkte runter. Bereits vor den Zollankündigungen wurde eine wichtige Trendgerade durchbrochen, die mehrere Jahre beim Nasdaq und ich glaube um die 2 Jahre beim S&P umfasst, also charttechnisch, war da in meinen Augen sozusagen das Verkaufssignal gegeben. Das Konkrete, auch vom Timing her, nicht nur von der Überbewertung, denn die US-Aktien sind auch sehr hoch bewertet. Und dann kam die Zollankündigung und dann das Hin und Her auf den Aktien, vor allen Dingen auch auf den Anleihemärkten.
Können Sie nochmal erklären, was denn die Ursachen dieser Blasen sind? Also es handelt sich ja wohl um eine Überbewertung. Warum wird oder wurde immer weiter noch in Titel investiert und in Assets investiert, die ja eigentlich schon sehr teuer waren?
Ja, es wurden einfach immer mehr Mittel geschöpft über 40 Jahre. Ja, und diese Mittel schöpft man im Kreditgeldsystem ganz grundsätzlich über die Kreditschöpfung. Und wenn wir viele Schulden haben, und das haben wir global, haben wir auch viele Mittel, um Aktienkurse nach oben zu treiben. Das ist ganz einfach. Das ist, kann man sich einfach so vorstellen, wenn Sie ein begrenztes Volumen, also eine begrenzte Anzahl zum Beispiel an Immobilien haben, sagen wir 1.000 Stück, jede Immobilie kostet, sagen wir, 1 Million. Und dann fangen die Immobilienbesitzer an, oder die Bürger an, sich Immobilien auf Kredit zu kaufen. Und dann steigen die Immobilienpreise und dann sehen andere, die steigen. Da mache ich mit und dann werden immer mehr Kredite geschöpft. Also obwohl sich realwirtschaftlich nichts ändert, steigt durch diese Kreditschöpfung der Wert der Anlagepreise. Und das haben wir global seit über 40 Jahren gesehen. Und das platzt meines Erachtens jetzt. Also wir sehen eine richtige Änderung des Umfelds, des Anlageumfelds und überhaupt des Wirtschaftsumfelds, aber auch der Geopolitik, Stichwort Handelskrieg. Das hat ja auch verschiedene Komponenten, also hegemoniale Komponenten beispielsweise, aber auch ökonomische Komponenten. Da sind wir gerade und das ist etwas, was sich Jahre hinziehen wird. Also jemand, der hofft, dass es sozusagen so weitergeht, wie es in den letzten 40 Jahren war, Den kann ich nur raten, sich zu überlegen, wie es in der Geschichte war. Die Bücher sind voll. Wenn sich ein Anlageumfeld ändert, dann ist es nichts, was mit einem einmaligen Einbruch von, ich glaube, am Nasdaq waren es 25% oder so erledigt ist, dann ist es eine richtig große Sache und da würde ich mich einfach drauf einstellen.
Jetzt haben Sie die Staatsschulden ja schon angesprochen und die Geldflut, die da mit einhergeht oder die Geldmengenausweitung, um es etwas präziser zu formulieren. Wenn wir uns aber die Politik anschauen, global, China weitet ja jetzt seine Staatsschulden aus. In Deutschland haben wir 1 Billion zusätzliche Schulden durch die neue Regierung und in den USA trotz Doge, trotz dieser Sparmaßnahmen wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass trotzdem noch eine sehr hohe Verschuldung auch weiterhin in Zukunft neu dazukommen wird. Also ist es denn nicht so, dass so dieses System noch ein Stückchen weiterlaufen wird, dass eben noch die Geldmenge ausgeweitet wird und wir dann wieder eine Erholung sehen an den Aktienmärkten, dadurch zumindest mittelfristig?
Ja, weil die Gegenkraft ist ja die Inflation. Wir haben jetzt in den USA ein sehr hohes Defizit, um hier am wichtigsten Markt zu bleiben, obwohl der chinesische Markt auch sehr wichtig ist, was die Verschuldung auch geht. Was den Schuldenstand angeht, ja, die haben also seit 2008 sehr stark aufgeholt, was dieses üble Ding angeht, so nenne ich es mal. Und man darf auch nicht nur auf die Staatsverschuldung schauen, sondern man muss auch die des privaten Sektors, also der Unternehmen und der privaten Haushalte anschauen. Und wir haben in den USA, das ist ja auch ein konkretes Problem jetzt der Trump-Administration, womit sie jetzt ganz konkret umgehen will. Je mehr die Schulden steigen, desto höher wird der Zinsendienst und desto höher wird das Defizit und desto höher steigen die Schulden. Und wenn die Zinsen nicht stark genug angehoben werden können, um die Inflation zu bekämpfen, dann sind zwar die Schulden leichter bedienbar, aber dann kommt eben die Inflation wieder in die Gänge. Und das ist genau die Spirale, aus der meines Erachtens hier keiner der großen Finanzgebiete, also EU, Japan, China, USA, irgendwie halbwegs zivilisiert rauskommen werden. Also das wird mit Verwerfungen einhergehen, finanzieller Art. Und in den USA ist es ja so, dass zum Beispiel ein Wirtschaftsberater jetzt schon, wie heißt der, Steven Miron oder so von Trump, der hat sich privat geäußert, wie es denn eigentlich wäre, wenn alle ausländischen staatlichen Gläubiger, glaube ich, also nicht alle, aber ziemlich viele doch, ihre Anleihen jetzt und auch sonstigen US-Forderungen, also auch die Bills und die kurzfristigen, in 100-jährige Staatsanleihen, die unverzinst sind, umtauschen. Er hat spekuliert, auch privat, über eine Gebühr für Anleihen. Also das ist eine regelrechte Enteignung. Das sind halt so die Gedanken, die jetzt auftreten. Das ist einfach mehr oder minder ja, ein Endstadium, würde ich sagen, was hier das bisherige Finanzsystem angeht. Wir treten einfach in ein neues über. Und dieses Neue geht einher damit, dass die Schulden verschwinden. Und das werden sie meines Erachtens eben überwiegend durch Inflation machen. Das ist meine Vermutung. Letztlich ist es einfach eine politische Entscheidung. Und in diesem, da sind wir jetzt. Und das wird Jahre dauern. Das wird vor allen Dingen die Sparer natürlich enteignen, aber es wird eben auch die Aktienkurse unter Druck setzen, weil ja dann die Liquidität fehlt, die die Aktienkurse eben auf dieses Niveau gehoben hat. Mhm. Ja. Und das betrifft die Aktienkurse wirklich über Jahre. Und es betrifft sich vor allen Dingen auch inflationsbereinigt. Ja, also das ist das Umfeld, in dem wir jetzt sind. Das ist wirklich radikal anders. Und es liegt nicht nur an Trump, obwohl der hier wirklich ziemlich zugespitzt reagiert hat mit seinem Handelskrieg, dann es liegt ganz einfach daran, dass die Märkte erschöpft sind, was die Verschuldung angeht. Und das zeichnet sich seit Ende 2021 ab.
Jetzt hat man ja aber auch in diesem Zollkonflikt gesehen, dass Trump dann auch wieder zurückrudern musste, vor allem nachdem die Renditen der Staatsanleihen nach oben gegangen sind. Also gibt es da auch so einen Konflikt. Es gibt natürlich diesen geopolitischen Konflikt zwischen den USA und China, den natürlich Trump für sich entscheiden will, auch China vor allem mit diesen Zöllen schaden will. Aber gibt es da nicht auch so einen Konflikt zwischen den Finanzmärkten und im Endeffekt den Wünschen der Politik und dass die Finanzmärkte da die Politik einhegen oder in eine Richtung lenken, die sie lieber wollen.
Es gibt in den USA das, was es auch in Europa gibt und in Deutschland, den Widerspruch zwischen der Politik und der Realität und der Mathematik. Und so wie wir in Deutschland hier eine Energiewende versuchen, ohne erstmal Speicher zu haben und dergleichen mehr, so versucht die Trump-Administration auch eine Quadratur des Kreises, um sozusagen, und zwar wollen sie das Leistungsbilanzdefizit reduzieren. Es liegt so bei 4% der Wirtschaftskraft. Das hört sich nach wenig an, ist aber viel, weil von der Wirtschaftskraft, also vom BIP, ist ja, ich glaube, 15 bis 20, sagen wir 17% nur Warenproduktion. Und wenn man die 4% Defizit anschaut gegenüber der Warenproduktion, heißt das, dass ein Viertel bis ein Fünftel aller Waren in den USA sozusagen in das Land strömen, ohne dass entsprechende Waren und Dienstleistungen aus dem Land herausströmen. Weil Leistungsbilanzdefizit bedeutet ja nur, dass ich netto mehr importiere als exportiere. Und diese Differenz will er aufheben. Und das geht nur im Prinzip, wenn er die Produktion in den USA um 25% steigert, was natürlich unrealistisch ist. Oder wenn sie entsprechend reduziert würde, der Warenkonsum, das würden eben die Wähler sehr, sehr übel nehmen. Oder eben, wenn es ihm gelingt, das Ausland zu zwingen, es zu bezahlen. Also quasi Tribute zu erheben, wie es üblicherweise ein Hegemon in der Vergangenheit und Geschichte gemacht hat. Also das, was die USA in den vergangenen 50 Jahren gemacht haben, ihr Militär sozusagen und ihr Defizit zu finanzieren, indem sie sich laufend im Ausland verschuldet haben, ein Dauerdefizit gefahren haben, ist ganz historisch noch nie und das endet jetzt. Und das will er eben lösen. Und das lässt sich im Prinzip nicht lösen. Außer es gelingt ihm wirklich zum Beispiel die EU zu zwingen, jetzt LNG-Gas zu völlig überhöhten Preisen oder so abzunehmen und das auch dann zu produzieren übrigens. Das muss ja auch geleistet werden. Also das ist das Problem, was Trump hat. Er möchte das Leistungsbilanzdefizit reduzieren, ja, ohne die andere Seite der Medaille anzufassen, nämlich den Status des US-Dollars, den will er ausdrücklich beibehalten, weil er genau weiß, davon hängt die Hegemonie der USA ab. Ja? Ansonsten lässt sich das alles nicht finanzieren. Und wie gesagt, das dürfte den Beratern auch bekannt sein, auch wenn die da immer wieder nur das Ausland beschuldigen. Aber im Prinzip profitieren natürlich die USA durch ihr laufendes Defizit, dass sie jetzt eben beenden wollen und was eben nur geht, wenn sie entsprechend mehr produzieren oder weniger importieren. Und das ist unrealistisch, also wird es auf irgendeine Zwangsmaßnahme rauslaufen oder auf irgendeine Krise. Also die Zwangsmaßnahme habe ich ja vorhin schon angedeutet, das wäre zum Beispiel, dass man auf den riesigen Schuldenberg im Ausland, das Leistungsbilanzdefizit kumuliert, ist über 15.000 Milliarden US-Dollar, was im Ausland liegt. Plus Zinsen und so, die aufgefallen sind. Also der Stand der Bilanz in den USA ist über minus 20.000 Milliarden Dollar. Und indem man da eben eine Gebühr erhebt, ja, also entsprechende Teilenteignung und so weiter. Und dementsprechend reagieren natürlich auch die Anleihemärkte. Und hier haben wir natürlich das Problem, wenn die ausländischen Zentralbanken hier noch mehr fürchten als bereits jetzt, dass die USA ihre Anleihen nicht werthaltig bedienen werden, was sie sowieso nicht tun werden, ja, aber wenigstens den Status quo erhalten, sodass man konkret was kaufen kann mit den Reserven im Ausland, dann drückt das natürlich auf die Anleihenkursen und hebt die Zinsen, was fatal ist in meinen Augen. Also das hilft zwar den deutschen Bundesanleihen, die ja erstaunlicherweise trotz März jetzt quasi in den vergangenen Tagen wieder die Renditen zurückgekommen sind, weil eben der Dollar schwach war, weil eben Mittel aus den USA abgeflossen sind. Aber das ist ein großes Problem in den USA. Es hat es geschichtlich noch nie gegeben, sowas, dass ein großes Land so lange Defizit gefahren hat. Und wie soll es gelöst werden? Also die Zentralbank kann die Anleihen natürlich kaufen, ja, aber dann tritt halt sofort wieder meines Erachtens jetzt wirklich die Inflation in Gang, weil die Zinsen einfach zu niedrig sind und der Dollar wird fallen und. Also das ist schon ein Gemengelage, was hier hinzugekommen ist, dieser Handelskonflikt, und der eben weit mehr ist als ein bloßer Handelskonflikt. Da steckt eben, wie gesagt, die andere Seite der Medaille dahinter. Umgekehrt muss man auch mal die Überschussländer anschauen, also Deutschland, Japan, China. Ja, es ist nicht nur China, USA. China und USA ist das Geopolitische. Aber es ist, was die Leistungsbilanz angeht, sind es eben mehrere Gebiete. Ja, und wir sind quasi in der gegensätzlichen Position der USA. Wir produzieren mehr, als wir konsumieren. Also unser Lebensstandard ist künstlich gesenkt durch diesen Leistungsbilanzüberschuss, den wir haben. Ja. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Auf jeden Fall, es ist nicht gemütlich, und hier ist, es ist einfach wirklich mehr als so ein kleiner Schlag in die Märkte. Hier ändert sich etwas, was sich über 40, 50 Jahre aufgebaut hat. Das muss man sich vergegenwärtigen.
Jetzt haben wir gehört, das Platzen dieser riesigen Finanzblase macht sich vor allem in der Inflation bemerkbar. Das merken natürlich die Privathaushalte, weil ihre Kaufkraft verfällt. Das merken auch die Unternehmen anhand ihrer Gewinnentwicklung und die Aktienmärkte. Da stellt man sich doch die Frage, wie kann man sein Vermögen auch noch sichern gegen die Inflation? Was ist da Ihr Ansatz?
Also mein Standardansatz für die kommenden Jahre ist das Edelmetall Gold. Das ist der klassische Wettbewerber zu den kreditbasierten Währungen in dem Fall oder überhaupt zu Krediten. Und ich vermute, dass das einfach noch einige Jahre weiter steigen wird. Ja, das ist meines Erachtens das Wichtigste. Man konnte hier auch schön sehen, dass Gold ist zwar kurz eingebrochen, aber dann auf neue Höchststände gestiegen. Ja, $3,300 hier fallen uns. Also das ist einfach das Metall oder die Anlageklasse, in der ich meinen Schwerpunkt setzen würde.
Ja, jetzt sagen ja Kritiker des Goldes im Gegensatz zu Unternehmen oder Immobilien beispielsweise, wirft Gold keine laufenden Erträge ab. Woher kommt denn dann eigentlich die Wertsteigerung für das Gold? Was steckt da wirklich dann dahinter?
Also man muss differenzieren zwischen Wertsteigerung und Wert an sich. Ja, also Gold wird ja als Geld schon seit Jahrtausenden gehandhabt. Nicht nur als Schmuckmetall, hat also nicht nur den Wert, weil es als Schmuckmetall verwendet wird, also etwa die Hälfte der Produktion geht in den Schmuckkonsum, sondern eben als Wert. Also schon in Babylonien hatte der König sozusagen ein Goldhort, um gegebenenfalls eben Auslandszahlungen vornehmen zu können. Das ist Geld. Gold ist nicht Alltagsgeld, aber das ist Geld. Und das ist es seit mit einer Geschichte von eben Jahrtausenden. Ja. Und Gold ist meines Erachtens für diese Funktion, wie gesagt, es ist völlig atypisch, dass eine Reservewährung rein kreditbasiert ist. Das gab es in der Geschichte der Menschheit noch nicht. Für die klassische Funktion als langfristiges, ultimatives Zahlungsmittel ist Gold meines Erachtens immer noch unterbewertet. Ja, aber irgendwann wird Gold auch spekulativ steigen, meines Erachtens in den nächsten 5 oder 10 Jahren und übertreiben, ähnlich wie es Ende der 70er Jahre der Fall war. Ja, und dann haben wir den Effekt, den Blaseneffekt, wenn man so will, oder eben überhaupt diesen psychologischen Effekt, dass wenn etwas steigt, jeder will dabei sein und dann verlässt es den Raum, wo Gold sozusagen sinnvoll bewertet wird und überschießt dann, weil die Leute einfach spekulativ sozusagen darauf hoffen, dass irgendjemand zu höheren Kursen das dann eben noch weiter nach oben treiben wird. Das ist der ganz normale Mechanismus, den wir jetzt bei Technologieaktien und Bitcoin gesehen haben. Das wird es auch bei Gold geben, vermute ich. Ja, aber das ist noch einige Jahre hin.
Also Sie würden jetzt zum aktuellen Kurs auch noch Gold kaufen?
Ich würde auf jeden Fall Gold, natürlich. Ja. Also das neue Umfeld hat gerade erst begonnen. Wir sprechen von Ende 2021 und die Dauer wird 10, 15 Jahre sein. Ja.
Können Sie auch den Zusammenhang zu den Währungen nochmal beleuchten? Also Sie hatten ja schon gesagt, wir haben jetzt eine kreditgedeckte Reservewährung global. Wenn man von Deckung da überhaupt sprechen kann, ist es ja eher so der Glaube an die zukünftige Produktivität dieses Geldes. könnte es sein, dass wir in den nächsten Jahren auch wieder eine Rückkehr zum Goldstandard oder zu goldgedeckten Währungen erleben werden?
Also wir haben nicht in dem Sinn eine kreditgedeckte Währung, sondern unsere Währungen sind die Kredite selbst. Also es sind Schuldscheine, die zirkulieren. Die sind vom Bankensystem und von der Zentralbank umlauffähig gemachte Schulden zwischen verschiedenen Personen, aber auch zwischen Personen und dem Staat. Ja, und das System kann theoretisch funktionieren, wäre die Politik, was sie niemals ist, also immer nur ganz kurze Phasen, sehr, sehr selten, darauf bedacht, dass der Schuldenstand eben nicht steigt. Ja, dann könnte es funktionieren, dazu müssten aber, und das sieht man jetzt auch bei der aktuellen Regierung in Deutschland, dazu müsste man einfach alle Verschwendungen abstellen, und zwar radikal. Also im Staat zum Beispiel genauso, wie man es eben im privaten Unternehmen macht. Ja, und das funktioniert. Also historisch gibt es wenig Beispiele, wo das gut funktioniert hat. Also die Politiker ticken nicht so das System. Es ist offensichtlich noch kein System gefunden worden, wie man einen Staat, ich soll mal sagen, gut führt. Ja, das gibt es auch vielleicht gar nicht, dieses System, weil Staaten ne, sozusagen in einem Raum ja nicht im Wettbewerb stehen. Wenn ein Unternehmen schlecht geführt wird, dann kriegt es sozusagen eine rote Bilanz als Warnsignal und irgendwann verschwindet es vom Markt. Beim Staat gibt es das nicht. Also wenn wir eine Regierung haben, die schlecht ist, dann gibt es vielleicht eine neue Wahl und dann gibt es wieder eine schlechte Regierung. Wir können aber nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt eine andere, wo die Staatsverschuldung halt so hoch ist. Diese Wahlmöglichkeiten haben wir aber gar nicht. Ja. Also insofern haben wir dieses grundsätzliche Problem, dass jede kreditbasierte Währung dazu neigt, eben in eine Überschuldung zu führen. Ja, wobei, also Schuldenexzesse kann es auch unter dem Goldstandard geben und hat es auch historisch gegeben. Also das muss man auch sehen, die sind davon unabhängig zu sehen, aber nicht in dem Ausmaß. Ob es jetzt nochmal eine goldgedeckte Währung geben wird, da kann man in 10, 20 Jahren drüber sprechen, meines Erachtens, das ist viel zu früh. Ja, aber Gold nimmt nimmt an Bedeutung zu, auch im offiziellen Sektor. Sprich bei den Zentralbanken, wenn ich die Verantwortung über eine Zentralbank hätte, zum Beispiel über die chinesische, da würde ich sicher einen Switch vornehmen von Dollar an Gold.
Ja. Was ja auch passiert tatsächlich.
Ja. Also, aber es gilt ja auch für andere. Das sind ja enorme Beträge. Ich habe ja vorhin die Zahl von über 20.000 Milliarden genannt, die dann im Ausland an US-Dollar Schuldpapieren rumläuft, das ist immer noch da. Also das ist ja nicht, was die chinesische Zentralbank gekauft hat, ist viel zu wenig. Die haben natürlich auch das Problem, dass sie so viel Dollar haben, dass sie gar nicht so ohne weiteres Gold kaufen können, ohne den Preis nach oben zu treiben. Ja. Also ich vermute, dass hier Gold stark an Bedeutung gewinnen wird.
Ja, liebe Zuschauer, Sie haben gehört, Gold hat eine glänzende Zukunft vor sich. Herr Speck, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Vielleicht noch als letzte Frage, um dieses Gespräch abzurunden. Was ist denn so in den nächsten 1, 2, vielleicht 3 Jahren Ihre Prognose? Wie wird sich das politische und finanzielle Umfeld zumindest in der kommenden Zeit weiterentwickeln?
Also meine Vermutung ist, dass wir in eine neue Inflationswelle geraten werden, dass die Aktienkurse erst nominal und vor allen Dingen inflationsbereinigt deutlich fallen werden, vor allen Dingen in den USA, aber auch ein paar anderen Märkten, und dass Gold weiter zulegen wird. Das ist quasi die Grundtendenz. Und die politische Seite ist, ja, die ist ein bisschen offen, würde ich sagen. Es geht so schnell, das muss man einfach sehen. Aber im Prinzip sind es diese Punkte. Was passiert mit der Dollar-Dominanz, mit dem Dollar-Standard? Ja. Was passiert mit der Hegemonie der USA? Was passiert zwischen China und USA? Das sind einfach die Punkte. Und was passiert mit dem Leistungsbilanzdefizit der USA, mit unseren Überschüssen und so weiter? Das sind die Punkte, die sozusagen endlich adressiert werden, die hätten wir schon vor Jahrzehnten adressieren müssen, meines Erachtens, weil die sind bekannt. Ja. Und sie werden jetzt adressiert, aber auch, weil der Markt sozusagen die Politiker zwingt, sie zu adressieren. Die Politiker Ja, ob das Ganze sozusagen so ausgeht, dass man im blauen Auge rauskommt, das werden wir sehen. Und auf wie es im Detail abläuft, werden wir auch sehen. Auf jeden Fall werden wir in 10, 20 Jahren meines Erachtens keine Dollar-Dominanz mehr haben. Beispielsweise. Das heißt nicht, dass der Dollar von heute auf morgen verschwinden wird. Übrigens, was manche glauben, dass sozusagen eine BRICS-Währung kommt und das auf einen Schlag abmisst. Ja. Auch das britische Pfund damals, als es vom Dollar abgelöst wurde, das hat ja Jahrzehnte gedauert sogar damals. Wobei natürlich da noch der Goldstandard im Hintergrund war. Ja, aber das sind Prozesse, die dauern wirklich viele Jahre. Aber das ist einfach die Tendenz.
Alles klar. Ja, es gibt auch für die Politik viel zu tun. Wir bleiben gespannt. Lieber Herr Speck, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Liebe Zuschauer, kommentieren Sie gern auch Ihre Meinungen, Ihre Fragen unter diesem Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Auf gute Investments.